Hi und herzlich willkommen hier beim Satte Sache Podcast. Mein Name ist Laura, ich bin studierte Ernährungswissenschaftlerin und in diesem Podcast bekommst du einige spannende Episoden und zwar zu den Themen Ernährung und Gesundheit, entweder mit mir alleine oder auch in spannenden Interviews mit anderen Expertinnen und Experten. Und in dieser Folge gibt's einen Guide, das heißt eine sehr ausführliche Episode zu einem Thema, zu dem ich sehr, sehr häufig Fragen bekomme. Und zwar geht es, wie der Titel schon erkennen lässt, um das Thema Gluten. Und da fangen wir ganz einfach an. Also zunächst mal mit den Basics. Was ist Gluten überhaupt? Wo findet man Gluten? Wer muss vor allem darauf achten? Welche unterschiedlichen Erkrankungen, Unverträglichkeiten gibt es da? Wie findet man überhaupt raus, ob man auf Gluten positiv oder gar nicht, also negativ reagiert? Dann, ob Gluten prinzipiell ungesund ist. Das heißt einmal die Vor- und natürlich auch die Nachteile von glutenfreier Ernährung. Was das Wort glutenfrei überhaupt bedeutet. Welche Lebensmittel glutenfrei sind. Dann habe ich noch ein paar Beispielrezepte für dich. Und weil ich auch auf Instagram eine Umfrage gestartet habe, habe ich mir noch die Top-Fragen rausgesucht, die auch am häufigsten gestellt wurden, und zwar zum Thema Reismehl, ob das generell eine gesündere Variante ist, ob häufiger Seitankonsum zu einer Glutenunverträglichkeit führen kann, warum man zum Beispiel von glutenfreiem Brot auch Blähung bekommen kann, wie streng man sich wirklich bei Zöliakie ernähren muss und vor allem auch, warum entwickelt sich eine Unverträglichkeit gegen Gluten. Und wenn dich die ganzen Themen interessieren, dann bleib jetzt unbedingt dran. Ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei. Diese Episode wird unterstützt durch Norsan, dem Experten für Omega-3. Ich arbeite mittlerweile seit über 4 Jahren mit Norsan zusammen und bin sowohl von deren Omega-3-Produkten sowie den gesundheitlichen Vorteilen für dein Herz, Gehirn sowie deine Augen überzeugt. Das Problem ist, dass in den Industrieländern einfach zu wenig Omega-3-reiche Lebensmittel gegessen werden. Und wenn du kein oder nicht regelmäßig Fisch isst, dann ist es wichtig, eine Alternative wie beispielsweise pflanzliches Algenöl zu nutzen. Und genau das bekommst du auch bei Norsan zusätzlich sogar aus umweltschonendem Anbau. Das vegane Omega-3 von Norsan enthält zudem hochwertiges Bio-Olivenöl als Antioxidant und veganes Vitamin D3. Und neben dem Öl bietet Norsan das hochdosierte Omega-3 auch in Kapseln an. Und das Gute daran, weder das Öl noch die Kapseln haben einen fischigen Geruch oder Geschmack. Deshalb würde ich sagen, überzeug dich selbst vom Omega-3-Experten Norsan und erhalte mit dem Code SATTESACHE15 15% Rabatt auf deine gesamte Neukundinnenbestellung. Ganz einfach unter norsan.de einlösen und bei über 25 Grad Außentemperatur von dem gekühlten Versand profitieren. Man hört ja immer wieder, dass Gluten ungesund ist, weil es die Organe verklebt. Es ist die Ursache für viele Erkrankungen. Das heißt, man soll sich unbedingt komplett glutenfrei ernähren, um gesund und fit zu bleiben. Und ganz ehrlich, wenn man sowas hört, dann schürt das natürlich total Angst gegen Gluten. Und man denkt direkt, oh mein Gott, wenn das meine Organe verklebt, das ist natürlich nichts, was ich will. Ich muss mich unbedingt glutenfrei ernähren. Und um herauszufinden, ob das wirklich stimmt, hatte ich ja kurz schon im Intro gesagt, fangen wir erstmal mit den Basics an. Also was ist Gluten überhaupt? Gluten ist ein Stoff, der kommt in bestimmten Getreidesorten wie zum Beispiel Weizen, Roggen, Gerste und Dinkel vor. Und du kannst dir Gluten wie eine Art Kleber vorstellen, der den Teig zusammenhält und ihm auch hilft, elastisch und luftig zu werden. Deshalb fühlen sich zum Beispiel Brot und Kuchen weich und fluffig an. Und Gluten dient auch oft als Geschmacksverstärker und für die Textur, zum Beispiel bei pflanzlichen Fleischalternativen. Gluten wird aber auch oft als einzelne Verbindung angesehen. Nur tatsächlich ist es ein Sammelbegriff, der sich auf viele verschiedene Arten von Proteinen, die sogenannten Prolamine, bezieht. Und diese Prolamine sind alle miteinander verwandt und haben ähnliche Strukturen und Eigenschaften. Und die wichtigsten in Weizen, weil eigentlich spricht man ja fast nur über Weizen, sind beispielsweise Gliadin und Glutenin. Und diese Glutenproteine sind super elastisch, deshalb sind sie auch glutenhaltige Getreidesorten, ideal für die Herstellung von Brot und auch anderen Backwaren. Manche Backwaren sind sogar mit zusätzlichem Gluten in Form von sogenanntem vitalen Weizengluten versetzt, um die Festigkeit, Haltbarkeit und auch das Aufgehen des Endprodukts zu erhöhen. Also es reicht nicht nur, dass das Gluten in dem Getreide ist, das wird auch zusätzlich noch hinzugefügt, damit das Ganze nochmal besser funktioniert. Aber wo ist jetzt überhaupt Gluten enthalten? Manchmal ist Gluten ja ziemlich offensichtlich, also beispielsweise, wie ich ja schon genannt habe, in Weizen, in Dinkel, Gerste und Co. Aber in manchen Lebensmitteln kann es auch ganz schön fies versteckt sein. Und da wird man es manchmal echt gar nicht denken. Deshalb gucken wir uns das gleich mal an. Ich habe aber auch noch den Glutengehalt von den verschiedenen Getreidesorten mitgebracht. Und da gibt es einen kleinen Funfact. Und zwar sagen ja viele, dass Dinkel viel gesünder ist, unter anderem, weil es auch den geringsten Glutengehalt und vor allem auch weniger Gluten als Weizen hat. Und das stimmt so nicht. Die sind zwar relativ eng beieinander, denn Dinkel enthält ungefähr 10,3 Gramm auf 100 Gramm und Weizen 9,8 Gramm auf 100 Gramm. Das heißt, es sind zwar nur 0,5 Gramm Unterschied, aber dieses Argument, dass Dinkel viel weniger Gluten enthält als Weizen, stimmt so nicht. Was ja auch Gluten enthält, ist beispielsweise Grünkern, also unreifer Dinkel. Das hat ungefähr 8 Gramm pro 100 Gramm. Die Gerste hat 5,6 Gramm pro 100 Gramm und Roggen hat sehr wenig mit 3,2 Gramm pro 100 Gramm. Es gibt aber noch Lebensmittel, die Gluten enthalten. Da ist es nicht ganz so offensichtlich, aber letztendlich ist das Grundprodukt relativ gleich. Also beispielsweise haben wir Weizen in Form von Bulgur, das ist vorgekochter, geschroteter Weizen. Couscous, das sind so kleine Weizengrießkügelchen. Und dann hätten wir noch Seitan, das ist Fleischersatz aus Weizeneiweiß, also eigentlich aus mehr oder weniger purem Gluten. Manchmal sind da noch Zusatzstoffe drin. Aber diese Produkte müsstest du auch zusätzlich noch vermeiden, wenn du kein Gluten verträgst. Aber darauf kommen wir später noch zu sprechen. Das versteckte Gluten in Lebensmitteln ist beispielsweise bei Sojasoßen oder auch Teriyaki-Soßen, weil die werden nämlich traditionell aus fermentiertem, geschrotetem Soja und auch Weizen hergestellt, wobei es auch glutenfreie Sojasauce mittlerweile oder schon sehr, sehr lange gibt. Auch bei Bier, das traditionell aus der Gerste gebraut wird, oder Gewürzmischungen, da wird Gluten oft als Bindemittel oder auch Trägerstoff eingesetzt, wobei das jetzt nicht für so pure Gewürze gilt, so jetzt haben wir es, wie zum Beispiel verschiedene Kräuter oder so, sondern es geht wirklich um so Gewürzmischungen, sei es jetzt Gemüsebrühe oder auch generell so Pulver, was man ja oft nimmt, um Soßen auch anzurühren. Das gleiche auch für Salatdressings. Da wird oft modifizierte Stärke aus Weizen zum Emulgieren, Verdicken oder auch als Antiklumpmittel verwendet. Bei Cornflakes wird oft zusätzlich noch Malz aus Gerste hinzugefügt zum Süßen. Wir hätten Chips, da ist Gluten oft Trägerstoff für bestimmte Aromen, die hinzugefügt werden. Bei Senf wird auch beispielsweise Weizenmehl als Verdickungs- oder Füllstoff verwendet. Käse enthält oft Aromen, die Gluten enthalten, beispielsweise beim Blauschimmelkäse mit Penicillium, das aus Weizen gewonnen wird. Bei Rührei, wenn man das natürlich jetzt nicht selbst macht, aber gerade gibt's ja auch beispielsweise so fertige Mischungen, oder wenn man es vielleicht auch im Restaurant isst, da wird auch glutenhaltiger Teig hinzugefügt, um das Ganze dann fluffiger und süßer auch zu machen. Gewürzter Reis, da ist Sojasauce, Weizenmehl und Stärke in Pulverform oft drin, damit das auch so ein bisschen knuspriger wird außen. Genauso bei dem Thema Pommes, da wird Panade oder Gewürz mit Soja und oder Weizenmehl verwendet, um das auch nochmal knuspriger zu machen. Auch Schokolade kann zum Beispiel einige Zusatzstoffe enthalten, darunter dann auch Emulgatoren und Aromastoffe, die das Gluten enthalten können, beispielsweise Gerstenmalzpulver. Das gleiche, wie ich ja eben auch schon bei Cornflakes erwähnt habe. Und dann hätten wir noch den Malzextrakt und Gerstenextrakt, der das ja eigentlich schon im Namen trägt. Die werden oft als Süßungsmittel oder Aromastoffen in eben Müsli, Bier oder auch Backwaren eingesetzt. Das bedeutet, die Produkte, soweit sie jetzt in verpackter Form sind, müssen mit enthält Gluten gekennzeichnet werden. Wenn du aber jetzt nur einen schnellen Blick auf die Zutatenliste wirfst, dann können auch bestimmte lateinische Namen der Getreidesorten aufgeführt sein. Also es ist gar nicht mal so einfach, dass da immer nur Weizen, Gerste, Roggen und so draufsteht, sondern natürlich gibt es ja auch noch Begriffe, um das Ganze schön zu beschreiben oder schön hinzuschreiben. Und zwar, ich hoffe, ich spreche das alles jetzt richtig aus. Wir hätten einmal beim Weizen Triticum vulgare, bei der Gerste Hordeum vulgare Extrakt, bei Roggen Secale Cereal und bei Haferflocken Avena sativa. Das sind ein bisschen komplizierte Namen. es wäre vielleicht ganz gut, wenn du wirklich auf Gluten verzichten willst oder auch musst, dass du das Ganze nochmal genauer nachliest und da vielleicht auch dann eine Liste zu schreiben, wenn du darauf achten willst. Und dann haben wir noch einen Sonderfall, weil ja oft über Haferflocken gesprochen wird. Und die sind nämlich oft glutenfrei. Aber das Problem sind die Verunreinigungen bei der Produktion, denn dadurch enthält dann Hafer Gluten, wenn auch nur in geringen Mengen. Aber das ist auch der Grund, warum es glutenfreie Haferflocken gibt. Die kosten allerdings das 3- oder 4-fache, weshalb sich einfach viele dagegen entscheiden oder generell darauf verzichten. Wenn du jetzt eine Nicht-Zöliakie-Gluten-Sensitivität hast, mehr dazu kommt später noch, dann könntest du gegebenenfalls trotzdem geringe Mengen Haferflocken vertragen. Das heißt, in dem Fall ist es nicht zwingend nötig, komplett glutenfrei dich zu ernähren. Man kann also sagen, dass glutenfreie Lebensmittel nicht immer direkt offensichtlich sind, weshalb gerade bei einer Glutenunverträglichkeit oder sogar Zöliakie super viel Vorsicht geboten ist. Und da ist ein guter Anhaltspunkt dieses Glutenfrei-Label, das Hersteller verwenden können, um diese zu deklarieren. Und da gibt's auch strenge Richtlinien und sowas und Vorgehensweisen, Laboranalysen. Und da kann man sich, soweit ich das jetzt weiß, und vielleicht gab's da auch schon mal irgendwelche Eklats wie bei den Produktrückrufen, aber normalerweise ist dieses Label auf jeden Fall dann sicher. Wenn wir jetzt bei dem Thema sind, wer auf Gluten achten muss, kann man natürlich sagen, dass es viele Menschen gibt, die sich aus freiwilligen Gründen gegen Gluten entscheiden. Andere müssen es allerdings entweder größtenteils oder vor allem auch komplett meiden, sei es jetzt wegen einer Glutenunverträglichkeit, wegen einer Weizenallergie oder auch der Zöliakie. Und die Unterscheidung kann manchmal recht kompliziert sein, das gebe ich zu. Und auch die Glutenmengen, die zu Symptomen führen. Generell gibt es allgemeine Symptome, die auf eine glutenassoziierte Erkrankung hinweisen. Und das betrifft verschiedene Regionen, sei es jetzt Verdauung, Haut, die neurologischen Dinge oder auch verschiedene andere. Zum einen bei Verdauungsproblemen ganz klassisch sowas wie Durchfall, Blähungen, Bauchschmerzen und Verstopfungen. Es kann aber auch die Darmschleimhaut entzünden. Bei Haut ist es zum Beispiel Rötungen, Ekzeme und auch Entzündungen hier. Es gibt neurologische Probleme, das reicht von Müdigkeit und Unruhe über Verwirrtheit, Nebel im Kopf und auch Konzentrationsprobleme. Und zusätzlich können dann auch noch ungewollter Gewichtsverlust auftreten, infolgedessen auch Nährstoffmängel, schlechtere Immunfunktion. Es kann Osteoporose entstehen, genauso auch Anämie und Kopfschmerzen, also Anämie ist eine Blutarmut. Und klar, sowas wie Blähungen, Durchfall, das kann ab und zu mal entstehen, das ist was sehr Unspezifisches. Aber wenn du jetzt mehrere dieser Symptome spürst und vor allem nachdem du Gluten gegessen hast, dann solltest du unbedingt zum Arzt oder zur Ärztin gehen und das abklären lassen. Wichtig zu wissen ist hier, weil es gleich auch nochmal um das Thema verschiedene Tests gibt, dass diese nur aussagekräftig durchgeführt werden können, wenn du auch Gluten gegessen hast. Das heißt, wenn du jetzt länger eine glutenfreie Ernährung gemacht hast, dann können die Ergebnisse verfälscht sein. Natürlich, wenn man jetzt eine Zöliakie hat, dann ist das eigentlich relativ klar zu deuten. Und dann sollte man jetzt auch keine großen Mengen Gluten essen, weil das eben sehr starke Auswirkungen haben kann und vor allem schlimme Auswirkungen auf den Körper. Aber nichtsdestotrotz ist es hier wichtig, dass der Körper eben Gluten ausgesetzt wird. Sonst kann natürlich auch nicht nachgewiesen werden, ob es eine bestimmte Reaktion gibt für manche Tests. Aber wie gesagt, gleich dazu nochmal mehr. Wir fangen mal mit dem, ich sag jetzt mal, krassesten an, und zwar der Zöliakie. Das ist nämlich eine Autoimmunerkrankung, was bedeutet, dass das Immunsystem das körpereigene Gewebe angreift, wenn du Gluten isst. Also beispielsweise in Weizen, Dinkel, Gerste und Roggen. Und dadurch kann dann der Dünndarm geschädigt sein, sodass die Nährstoffe nicht mehr richtig aufgenommen werden können. Und hier sind typische Symptome Durchfall, starke Bauchschmerzen, vor allem Verstopfen und Blähungen. Leider ist Zöliakie nicht heilbar, aber wenn man sich komplett glutenfrei ernährt, da wirklich sehr, sehr streng drauf achtet, dann können die Symptome fast komplett vermieden werden. Aber schon wirklich minimale Mengen an Brotkrümeln können das Ganze auslösen. Das bedeutet also, hier geht es wirklich um minimale Mengen, da ist nichts mal mit ein Stück Brot essen oder so. Man muss komplett drauf verzichten, aber der Vorteil ist natürlich, auch wenn es nicht heilbar ist, kann man zumindest die Symptome, die das Ganze ja sehr, sehr schlimm machen für den Körper, eindämmen. Dann haben wir aber auf der anderen Seite noch die Glutenunverträglichkeit und die Glutenintoleranz. Das wird mittlerweile auch zusammengefasst als Nicht-Zöliakie-Glutensensitivität bezeichnet. Und dabei treten Zöliakie-ähnliche Symptome auf, obwohl keine Zöliakie vorliegt. Und im Vergleich zu einer Zöliakie musst du dich möglicherweise sogar gar nicht komplett glutenfrei ernähren, denn eine Nicht-Zöliakie-Glutensensitivität kann auch einer gewissen Zeit verschwinden. Und Lebensmittel, die nur geringe Glutenmengen enthalten oder auch kleine Mengen glutenhaltiger Lebensmittel, können im Vergleich zur Zöliakie auch keine Probleme verursachen. Dass jetzt aber durch den Verzehr von Glutensymptome auftreten können, ist aber natürlich nicht ganz ausgeschlossen. Und oft tritt diese Art der Glutenunverträglichkeit in Kombination mit dem Reizdarmsyndrom auf. Da habe ich auch schon Episoden dazu aufgenommen. Und diese typischen Symptome oder Anzeichen von der Glutenunverträglichkeit wären in dem Fall eher sowas wie neurologisches, wie Kopfschmerzen, Verwirrtheit oder auch diese Nebel im Kopf, Müdigkeit, genauso aber auch Gelenkschmerzen und Taubheit in den Armen und oder Beinen. Und als drittes hätten wir die Weizenallergie. Das ist eine, wie der Name schon sagt, allergische Reaktion auf Lebensmittel, die Weizen enthalten. Und hier geht es wirklich speziell um Weizen. Die kann sowohl durch den Verzehr von Weizen und in manchen Fällen sogar das Einatmen von Weizenmehl ausgelöst werden. Und das Ganze entsteht, wenn der Körper Antikörper gegen die Proteine im Weizen bildet. Und das Ganze äußert sich dann eher so über Schwellungen und Irritationen im Mund und Rachen, genauso auch Hautausschläge, Probleme beim Atmen und auch Durchfall. Wenn man jetzt eine akute allergische Reaktion hat, kann ein anaphylaktischer Schock auftreten und das bedarf sofortigen Maßnahmen. Also hier gibt es auch nochmal Unterschiede in den Symptomen. Bei einer Autoimmunerkrankung wie der Zöliakie ist es eher sowas wie Durchfall, Bauchschmerzen, Verstopfungen. Bei der Nicht-Zöliakie-Glutensensitivität kann auch sowas wie neurologische Probleme, Kopfschmerzen, Verwirrtheit, Ermüdung und sowas auftreten und bei der Weizenallergie eher Schwellungen, Hautausschläge und Irritationen im Mund und Rachen. Aber wie findest du jetzt heraus, welche Glutenunverträglichkeit, Weizenallergie oder Zöliakie du hast? Hier gibt's verschiedene Tests, um das Ganze herauszufinden und das hilft auch dabei, zwischen diesen ganzen Dingen zu unterscheiden. Bei der Zöliakie gibt es beispielsweise einen Bluttest, da werden bestimmte Antikörper gesucht, die bei einer Zöliakie erhöht sind. Zum Beispiel die Transglutaminase-Antikörper und die Endomysium-Antikörper und die zeigen an, wie der Körper gegen Gluten reagiert. Es gibt auch noch eine Dünndarmbiopsie, das bedeutet, wenn der Bluttest positiv ist und meistens wirklich erst danach, dann wird eine Darmspiegelung gemacht, wobei kleine Gewebeproben aus dem Dünndarm entnommen werden. Und die Proben werden dann untersucht, um festzustellen, ob die Darmzotten, das sind so kleine Ausstülpungen im Darm, geschädigt sind. Denn das ist dann typisch für eine Zöliakie. Die Nicht-Zöliakie-Gluten-Sensitivität, die ist eigentlich ein bisschen problematischer, weil da gibt's keinen spezifischen Test für die Art dieser Intoleranz. Das heißt, die Diagnose wird gestellt, indem andere Ursachen wie Zöliakie und Weizenallergie ausgeschlossen werden. Im Falle einer Ausschlussdiät ist es so, dass erstmal eine glutenfreie Diät eingehalten wird. Es wird geschaut, sind die Symptome dadurch besser? Und nach einigen Wochen wird dann wieder Gluten gegessen, um auch zu gucken, kommen die Beschwerden zurück oder war das beispielsweise nur kurzweilig oder halt gar nichts davon. Bei der dritten Sache, bei der Weizenallergie, da gibt es auch Bluttests. Und zwar gibt es auch hier Antikörper, das sind spezifische Weizenallergie-Antikörper, die IgE-Antikörper. Es gibt auch Hauttests, da gibt es sogenannte Prick-Tests, die werden durchgeführt, indem kleine Mengen Weizenextrakt auf die Haut aufgetragen und die Haut leicht angeritzt werden. Wenn sich dann eine Rötung oder Schwellung entwickelt, dann kann das auf eine Allergie hinweisen. Vielleicht hast du auch schon mal so Pollenallergie und sowas oder Gräserallergie wird ja auch typisch so am Unterarm gemacht. Hast du vielleicht schon gemacht? Das ist auf jeden Fall ein guter Hinweis, um das herauszufinden. herauszufinden. Aber es gibt auch noch die orale Provokation. Das heißt, unter ärztlicher Aufsicht wird eine kleine Menge Weizen gegessen, um dann zu beobachten, ob eine allergische Reaktion auftritt. Das wird aber, wie gesagt, unter ärztlicher Aufsicht gemacht, weil, wie ich eben schon erwähnt habe, kann bei bestimmten Mengen oder im schlimmsten Fall eben ein anaphylaktischer Schock auftreten, bei dem sofortige medizinische Maßnahmen nötig sind. Die wichtigste Frage ist jetzt aber, nachdem ich das alles erzählt habe, ist Gluten denn prinzipiell ungesund? Man hört ja immer wieder, dass Gluten ungesund ist, es hat negative Auswirkungen auf den Körper und wie ich ja schon zu Beginn gesagt habe, soll es auch die Organe verkleben und Krankheiten auslösen. Aber in kleinem Rahmen wird auch oft von Müdigkeit und Verdauungsproblemen gesprochen. Und nichtsdestotrotz, selbst wenn es jetzt heißt, oh, ich bin öfter müde, ich habe viel mehr Verdauungsprobleme, ist das ja schon für viele so, dass sie denken, okay, ich verzichte jetzt auf Gluten, weil wer will müde sein, wer will Verdauungsprobleme haben? Niemand. Aber hier schon mal vorab gesagt, das sind super unspezifische Symptome. Die können durch alles Mögliche ausgelöst werden, weshalb auch in dem Fall erstmal eine Ausschlussdiät sinnvoll sein kann. Glücklicherweise hat der Mensch aber Verdauungsenzyme, die ihm helfen, die Nahrung aufzuspalten und so besser verdauen zu können. Dabei ist das sogenannte Protease-Enzym, das dem Körper hilft, Proteine zu verarbeiten, aktiv. Das Problem ist, dass auch wenn Gluten ja auch ein Protein ist, das Ganze nicht vollständig aufspalten kann. Und dieses unfertig aufgespaltete oder auch unverdaute Gluten gelangt dann in den Dünndarm. Und viele Menschen können dieses unverdaute Gluten ohne Probleme verarbeiten. Bei anderen kann es aber zu einer schweren Autoimmunreaktion oder auch anderen Nebenwirkungen kommen. Problematisch wird es dann, wie gesagt, bei Menschen mit einer Zöliakie oder auch Glutenunverträglichkeit. Prinzipiell ist Gluten aber für die meisten Menschen nicht per se schlecht, denn wir konsumieren es schon so lange, wie Menschen Brot backen können. Also glutenhaltige Lebensmittel wie Getreide, die versorgen uns mit Proteinen, mit Ballaststoffen und anderen vollwertigen Nährstoffen. Und Gluten an sich, insbesondere bei Vollkorngetreide, ist für gesunde Menschen, die es vertragen, nicht schädlich. Getreide, wie jetzt zum Beispiel Weizen, wird aber häufig für die Herstellung von verarbeiteten Lebensmitteln verwendet. Und die Produkte haben nur noch wenig Ähnlichkeit mit der eigentlichen Weizenpflanze. Das heißt, es kommt hier wirklich drauf an, in welchem Produkt das Weizen oder generell glutenhaltige Getreide verarbeitet wurde. Ist es jetzt in irgendwelchen Ersatzprodukten, in denen Weizengluten noch enthalten ist oder, weiß ich nicht, als Zusatzstoff, wie ich ja eben schon erwähnt habe, oder ist es wirklich das reine Vollkorn, was man dann weiterverarbeitet, im Sinne von, ja, ein Vollkornbrot zu backen und so weiter. Das ist auf jeden Fall zu differenzieren und eine ganz andere Sache. Aber ich würde sagen, wir schauen uns trotzdem nochmal die Vor- und Nachteile von glutenfreier Ernährung an. Schauen wir uns doch erstmal die Vorteile einer glutenfreien Ernährung an. Und die sind natürlich ganz besonders für Menschen mit einer Glutenunverträglichkeit, Weizenallergie oder Zöliakie. Als erstes können schon mal Verdauungsbeschwerden gelindert werden. Es gibt auch Studien, die haben gezeigt, dass Zöliakie oder andere Glutenerkrankungen Betroffene, wenn sie eine glutenfreie Ernährung einhalten, natürlich viel seltener unter Verdauungsproblemen, vor allem hier in dem Fall Durchfall leiden als Menschen, die eine glutenfreie Ernährung befolgen. Dann kann es natürlich auch chronische Entzündungen bei der Zöliakie reduzieren, denn Entzündungen ist ja ein natürlicher Prozess, der dem Körper hilft, Infektionen zu behandeln und auch zu heilen. Wenn sie dann aber außer Kontrolle geraten und Wochen, Monate oder auch sogar Jahre andauern, ist es eine chronische Entzündung und die kann auf lange Sicht auch zu verschiedenen Gesundheitsproblemen führen. Gestalten jetzt aber Zöliakie-Betroffene die Ernährung komplett glutenfrei, dann können die Entzündungsmarker tatsächlich reduziert werden und auch dazu beitragen, die Darmschäden, die daraus entstehen können, zu behandeln, die natürlich dann durch die Entzündungen vorher verschlimmert wurden. Menschen mit einer Zöliakie fühlen sich ja oft müde und träge und leiden vielleicht auch unter diesem Brain Fog, also diesem Nebel im Kopf, der sich durch Verwirrung, Vergesslichkeit und auch Konzentrationsschwierigkeiten äußert. Und die Symptome, die können auch auf einen Nährstoffmangel in der Ernährung zurückzuführen sein. Beispielsweise ein Eisenmangel, der zu Anämie, also zur Blutarmut führt, die bei der Zöliakie häufig auftritt. Wenn man jetzt Gluten aus der Ernährung streicht und darauf achtet, genug Nährstoffe zuzuführen, hier auch Alternativen zu verwenden, dann kann das die Müdigkeit auf jeden Fall wirksam verringern. Das vierte ist, dass sich auch das Hautbild verbessern kann, denn das Argument, dass sich Gluten negativ auf das Hautbild auswirken kann, trifft aber nicht auf jede oder jeden zu. Wenn du jetzt eine Glutenunverträglichkeit oder Zöliakie hast, dann kann der Glutenverzehr eine Entzündung im Körper auslösen und das kann sich wiederum auf dein Hautbild auswirken, besonders wenn du unter einer entzündlichen Hauterkrankung wie zum Beispiel Neurodermitis, Schuppenflechte oder der perioralen Dermatitis leidest. Übrigens gibt es zu allen drei Sachen auch eine Podcast-Episode, wenn dich das interessiert. Wenn du jetzt aber keine Probleme mit Gluten hast, dann musst du nicht zwangsläufig auf glutenhaltige Lebensmittel verzichten. Hier solltest du vielmehr auf die Qualität achten. Ein Weißmehlbrötchen oder auch ein Keks, die sind jetzt nicht wirklich nahrhaft, aber Vollkorngetreide, wie ich ja eben auch schon gesagt habe, hingegen schon. Natürlich gibt es trotzdem Menschen, die sagen, wenn sie auf Gluten verzichten, dass sich das Hautbild verbessert. Aber hier ist wirklich der Punkt, den ich gerade gesagt habe, was ist denn die Quelle von dem Gluten? Und wenn das jetzt zum Beispiel Fertiglebensmittel, Fleischalternativen sind, gerade Weißmehl und sowas, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass es von diesen Produkten kommt, höher, als dass es jetzt beispielsweise von einem super krassen Vollkornbrot oder anderen Vollkornprodukten kommt. Das fünfte Thema betrifft Abnehmen durch glutenfreie Ernährung, denn tatsächlich kann eine glutenfreie Kost beim Abnehmen helfen. Allerdings bezieht sich das nicht auf das glutenfreie Essen im Sinne einer extra hergestellten, verarbeiteten und glutenfreien Alternative, sondern auf ganze Lebensmittel. Und dazu zählen zum Beispiel Pseudogetreide wie Quinoa, aber auch Hirse, Hülsenfrüchte und Co. Und all diese Lebensmittel können unter anderem aufgrund des hohen Ballaststoff- und Proteingehalts zu einer längeren Sättigung beitragen und dadurch auch indirekt und auch direkt beim Abnehmen helfen. Wenn du also eine Glutenunverträglichkeit hast, dann ist eine natürliche glutenfreie Kost eine gute Wahl, aber diese verarbeiteten Produkte, egal ob jetzt glutenfrei oder nicht, lieber liegen lassen. Wenn du jetzt nicht drauf verzichten musst, dann kannst du trotzdem liegen lassen, es sei denn, du willst das jetzt ab und zu manchmal essen, was ich absolut verstehen kann, weil ich will da auch nicht komplett drauf verzichten. Würde ich auch nicht unbedingt empfehlen, ehrlich gesagt. Dementsprechend, man kann damit abnehmen, aber nicht, weil man sich prinzipiell glutenfrei ernährt, sondern nur, wenn man sich wirklich für diese ausgewogenen, natürlichen und vollwertigen Lebensmittel entscheidet. Glutenfreie Ernährung bietet zwar eine Reihe gesundheitlicher Vorteile, wie du gerade gehört hast, aber es gibt auch, wie eigentlich bei fast allen Dingen, Nachteile. Und die solltest du nicht außer Acht lassen. Zum einen können in der Ernährung Nährstoffe zu kurz kommen, weil es kann dazu kommen, dass du bestimmte Nährstoffe nicht ausreichend aufnimmst. Gerade Menschen mit einer Glutenunverträglichkeit oder Zöliakie müssen da besonders drauf achten. Und es gibt hier einige kritische Nährstoffe, wie zum Beispiel Ballaststoffe, Eisen, Calcium, Zink, Folat, Vitamin B12 und auch Vitamin D. Und interessanterweise haben Studien gezeigt, dass eine glutenfreie Ernährung nicht unbedingt dazu beiträgt, einen Nährstoffmangel auszugleichen. Und das könnte daran liegen, dass viele glutenfreie Lebensmittel im Vergleich zu ihren glutenhaltigen Pendants oft weniger Proteine und Ballaststoffe, dafür aber mehr gesättigte Fette, Natrium und Kohlenhydrate enthalten. Dann kann eine glutenfreie Ernährung auch Verstopfung verursachen. Das ist so eine der häufigsten Nebenwirkungen bei der Umstellung, denn dabei entfallen viele gute Ballaststoffquellen, wie zum Beispiel Vollkornbrot, Kleie, oder auch andere Produkte auf Weizen und generell glutenhaltigen Getreidebasis. Und eine ballaststoffreiche Ernährung kann zu einem gesunden Stuhlgang beitragen. Das heißt, wenn das wegfällt, gibt es natürlich weniger Stuhlgang, beziehungsweise es kann auch sein, dass du weniger Stuhlgang hast. Wenn die Ernährung also glutenfrei ist, solltest du besonders darauf achten, mehr ballaststoffreiche Lebensmittel zu essen. Die gibt's, also nur weil es eine glutenfreie Ernährung ist, heißt das nicht, dass du keine Ballaststoffe zu dir nimmst. Hast du ja auch bei den Vorteilen gehört, weil zum Beispiel Gemüse, Obst, Hülsenfrüchte und so weiter liefern einige wertvolle Ballaststoffe. Was man noch sagen sollte, ist, dass glutenfreie Produkte oft teuer sind. Und hier geht es jetzt nicht um die von Natur aus glutenfreien Lebensmittel, die auch in einer normalen Ernährung zu finden sein, sondern eher um diese glutenfreien Pendants, wie zum Beispiel glutenfreie Pasta, Kekse und auch Brot. Denn die sind fast 2,5-mal so teuer wie die reguläre Variante. Und das liegt natürlich daran, dass zum einen die Herstellung glutenfreier Produkte die Firmen mehr Geld kostet, weil sie beispielsweise strengeren Tests unterzogen werden müssen. Sie müssen Kreuzkontaminationen vermeiden. Und zum anderen auch, dass bestimmte Rohstoffe vielleicht auch einfach teurer in der Beschaffung sind. Dann kann es auch schwieriger sein, unterwegs zu essen, weil es gibt natürlich Restaurants, die mittlerweile glutenfreie Optionen anbieten. Aber es besteht immer noch ein Restrisiko, dass Lebensmittel mit Spuren von Gluten kontaminiert sind. Und gerade bei Menschen mit Zöliakie reichen oft winzige Mengen an Gluten, um eben diese Immunreaktion auszulösen. Um trotzdem jetzt entspannt essen zu gehen, erkundige dich am besten vorab im Restaurant, ob es glutenfreie Gerichte gibt und vor allem auch in dem Fall, ob die separat zubereitet werden. Und da solltest du unbedingt darauf hinweisen, dass bereits Spuren eine Reaktion auslösen können. Weil, also ich habe mich ja 2013 angefangen, damals vegan zu ernähren. Da hatte wirklich kaum jemand einen Plan, was vegan ist. Und man muss gerade bei sowas, also Zöliakie hat man vielleicht schon mal eher gehört, mittlerweile vegan sowieso. Aber man muss wirklich genau erklären, worauf es da ankommt, dass es jetzt nicht drauf ankommt, dass man hier glutenfreie Pasta vorgesetzt bekommt, sondern wirklich auf allerkleinste Spuren zu achten. Und das können die meisten dann wahrscheinlich nicht, ja, leisten. Und bei Buffets ist es ja oft so, also Frühstücksbuffets, dass die ganzen glutenfreien Sachen separat verpackt sind. Das ist auf jeden Fall eine sehr gute Wahl, denn da kann man sich sicher sein, dass es keine Kreuzkontamination mit anderen Lebensmitteln gibt, weshalb man da, ja, auf jeden Fall auf Nummer sicher geht. Auf der einen Seite kann es zur Gewichtsabnahme kommen, aber es kann auch zur Gewichtszunahme kommen, denn einige, die jetzt die Ernährung auf glutenfrei umstellen, ja, die haben gerade in der Anfangszeit das Bedürfnis oft, dass sie jetzt vielleicht so glutenfreie Alternativen probieren möchten und die haben oft mehr Zucker, Fett und Kalorien, also die Fertigprodukte. Und zum anderen, weil sie vielleicht auch mehr essen als vorher, da Ballaststoffe gegebenenfalls in den Gerichten fehlen. Aber natürlich kann man sich auch glutenfrei sehr ausgewogen ernähren und über andere Lebensmittel genug Ballaststoffe aufnehmen. Das kann ich nicht oft genug betonen. Und hier geht es primär um den Umstieg, was jetzt das Gewicht betrifft. Ist ja eigentlich bei den meisten Sachen so, auch sowas wie Verdauungsprobleme, wenn man plötzlich mehr Ballaststoffe isst. Das reguliert sich ganz normal, denn der Körper ist sehr anpassungsfähig und unterstützt uns da wirklich sehr gut. Was bedeutet jetzt aber glutenfrei überhaupt? Ich habe da jetzt schon einiges drüber gesprochen, aber wenn es jetzt um das Thema oder wenn es jetzt um das Label, sage ich mal, glutenfrei geht, dann bezieht sich das auf Lebensmittel wie zum Beispiel glutenfreies Mehl, glutenfreie Cracker, Backwaren oder Sojasoßen, die man in allen möglichen Supermärkten findet. Und da steht zum einen glutenfrei drauf oder kann auch draufstehen, kann Spuren von Gluten enthalten. Und das bedeutet, dass die Lebensmittel zwar glutenfrei sind, aber es bestimmte Verarbeitungsprozesse gibt, bei denen nicht komplett ausgeschlossen werden kann, dass sie Spuren von Gluten enthalten. Das bedeutet, wenn das draufsteht, müssen Menschen mit Zöliakie auf jeden Fall darauf verzichten. Es gibt aber auch von Natur aus super viele glutenfreie Lebensmittel, die speziell aufgearbeitete Produkte, die zum Beispiel stark verarbeitet sind, auf jeden Fall bevorzugt werden sollten. Und das wären zum Beispiel Lebensmittel, die ich eben schon erwähnt habe, wie Pseudogetreide. Dazu zählt zum Beispiel Quinoa, Amaranth und Hirse. Sowas wie Reis, Buchweizen, Tapioca, auch glutenfreie Haferflocken und Teff. Wir haben Kartoffeln, Süßkartoffeln und auch Mais. Hülsenfrüchte wie Linsen, Bohnen, Soja, Erbsen und was es nicht alles noch gibt. Wir haben Nüsse und Samen, da gibt es ja eine endlose Bandbreite von. Bei Milchprodukten auch Käse, Butter, Milch, Hüttenkäse und Joghurt, also wirklich natürliche Milchprodukte ohne Zusätze. Bei Pflanzenölen auch sowas wie Rapsöl, hochwertiges Olivenöl und auch Leinöl. Und man kann dann auch noch Eier, Fisch und Meeresfrüchte und natürlich, wenn man möchte, auch noch Fleisch integrieren. Aber auch, wenn es jetzt super viel Angebot von natürlichen Lebensmitteln gibt, kannst du bei der typisch glutenfreien Ernährung auch noch Lebensmittel integrieren, die zum Beispiel bei Mehl Alternativen sind zu Weizen, Dinkel und sowas. Und da habe ich mir einfach mal ein paar Sachen rausgesucht, weil ich glaube, Mehl ist so das, was super viele ersetzen werden. Da hätten wir zum einen Reismehl, dazu sage ich auch später nochmal was, zu den FAQs, die ich gestellt bekommen habe. Das ist feingemahlenes Mehl aus weißem oder braunem Reis. Ist super geeignet für Backwaren, Soßen, Suppen und auch als Verdickungsmittel, weil es eben so gut wie gar keinen Geschmack hat. Es gibt noch Maismehl aus gemahlenem Mais. Das kann man super verwenden für Brot, aber auch Tortilla-Chips, für Muffins und Polenta. Als drittes das Buchweizenmehl. Das hat einen kräftigen, nussigen Geschmack. Eignet sich super für Pfannkuchen, Brot und auch Gebäck. Es gibt noch Hirsemehl, das ist mild und so ein bisschen süßlich. Das kann man super für Pfannkuchen, für Brei oder auch Brot nutzen. Es gibt noch Mandelmehl, das ist reich an Eiweiß, es hat viele gesunde Fette. Man kann es sehr gut für Kuchen, Kekse und auch Brot verwenden. Es gibt auch Kichererbsenmehl, das ist sehr eiweißreich und perfekt geeignet für herzhafte Rezepte, sei es jetzt auch herzhafte Pfannkuchen oder auch Falafel. Es gibt Kokosmehl, das ist aus getrocknetem Kokosfleisch, super saugfähig und daher auch perfekt geeignet für süßes Gebäck, Kuchen und auch Kekse. Und was weniger bekannt ist, ist das Teffmehl. Das ist ein nussiges, eiweißreiches Mehl aus der Teffpflanze. Eignet sich ebenfalls perfekt für Brot und Pfannkuchen. Es ist natürlich oft besser, Back- und Teigwaren selbst herzustellen, damit du auch wirklich sicher sein kannst, dass es keine Verunreinigungen gibt, aber mittlerweile gibt es auch super viele glutenfreie Fertigprodukte wie Pasta, Brot, Backmischungen, Riegel, Kekse, Brezeln und weiß wirklich sehr, sehr viele Sachen, wie auch die ganzen veganen Alternativen. Und die sind dann auch, wie ich eben erwähnt habe, speziell mit dem Glutenfrei-Label deklariert. Und an der Stelle will ich auf jeden Fall noch was erwähnen, weil ich habe ja mittlerweile viele Produkttests auf Instagram in den Stories online. Guckt da gerne mal bei Satte Sache vorbei. Und da habe ich zum Beispiel glutenfreie Schokobrezeln bewertet und daraufhin habe ich auch noch Nachrichten bekommen, die ich ziemlich cool fand, denn gerade von Menschen, die eine Zöliakie oder auch eine Unverträglichkeit haben und die haben gesagt, dass es super wichtig ist, auch wenn das jetzt nicht unbedingt gesünder ist, das Ganze auch mal zu kaufen, weil das die Nachfrage auch zeigt und Menschen, die das auf jeden Fall essen müssen, in Anführungszeichen, weil sie die Originalalternative oder das Original nicht essen können, nur dadurch auch sichergestellt haben, dass sie das bekommen können. Weil wenn Menschen, also wenn nur Menschen, die das nicht vertragen, die Nachfrage stellen, dann ist es deutlich weniger, weshalb man da auch gerne mal durchprobieren kann. Das will ich noch gerne weitergeben, weil mir das eben von mehreren Leuten geschrieben wurde und das scheint ja ein sehr, sehr großes Thema zu sein. Aber Nachfrage ist ja eigentlich bei allem wichtig oder auch unwichtig. Bevor wir zu den Fragen kommen, habe ich hier noch ein paar Beispielrezepte für glutenfreie Gerichte. Zum einen kann man sich immer gut sowas wie Smoothies machen. Hier ganz, ganz wichtig, auch viel Grünzeug reinzumachen, beispielsweise Spinat, Sellerie, Ingwer, wenn man es ein bisschen schärfer haben will, auch gern noch einen Apfel dazu und Kefir. Da hat man auch nochmal ein sehr gesundes fermentiertes Milchprodukt mit vielen probiotischen Bakterien drin. Du kannst dir ein Quinoa-Porridge machen, da noch Bananen reingeben, Joghurt, Nüsse und Zimt oder andere Gewürze, die du magst. Man kann sich auch super gut statt Lasagne beispielsweise ein Kartoffelgratin machen mit Grünkohl, Zucchini und bestimmt vielleicht noch Erbsen oder sowas rein, um noch Hülsenfrüchte drin zu haben. Du kannst ja ein Omelett aus Kichererbsenmehl und einem Quarkdip machen. Chilis in Carne esse ich zum Beispiel super gerne, ist auch mit Kidneybohnen und Reis glutenfrei und super gesund und vielfältig. Es gibt Ofengemüse, da kannst du in der kompletten Bandbreite der Gemüseabteilung durchmischen und da vielleicht noch Kichererbsen oder sowas hinzufügen. Overnight Oats sind auch möglich mit glutenfreien Haferflocken, Leinsamen noch rein für gesunde Omega-3-Fettsäuren, gerne noch einen Joghurt, sei es jetzt zum Beispiel Sojajoghurt, Mandeljoghurt, Haferjoghurt, Kokosjoghurt oder auch den normalen aus Milch. Und was du auch machen kannst, sind zum Beispiel pochierte, keine Ahnung, gibt's wahrscheinlich verschiedene Aussprachen, Eier mit Avocado und griechischem Joghurt. Also es gibt wirklich super viel. Das sind jetzt einfach diese natürlichen Lebensmittel, die ich hier in diesen Vorschlägen drin habe. Wenn du jetzt noch bestimmte Fertigprodukte essen willst, kannst du das natürlich hinzufügen, wie beispielsweise bei dem pochierten Ei, dass du da noch eine Scheibe glutenfreies Brot dazu machst. Das waren jetzt nur ein paar Beispiele. Ich komme jetzt gerne noch zu den Fragen, die ich am Anfang schon angeteasert habe und will jetzt direkt, weil ich als letztes das Brot erwähnt habe, kurz darauf eingehen, denn es kam die Frage, warum bekommt man Blähungen von glutenfreiem Brot? In dem Fall war das jetzt auf das Toastbrot von Scheer bezogen. Ich habe mir jetzt nicht die Inhaltsstoffe genau angeguckt, weil ich das generell auf so glutenfreies Brot beziehen will, denn das trifft auf sehr, sehr viele Brote zu. Denn man kann halt sagen, dass Gluten ja normalerweise für die Elastizität und auch die Klebrigkeit des Teigs verantwortlich ist. Und in glutenfreiem Brot wird stattdessen Xanthan, Johannisbrotkernmehl oder auch Guarkernmehl verwendet. Und die können etwas schwerer verdaulich sein und zu Blähungen führen. Auch werden zum Beispiel mehr stärkehaltige Zutaten wie Mais, Kartoffel oder Tapioca-Stärke genutzt. Und bei manchen Menschen können die im Darm zu übermäßigen Gärung führen und auch Blähungen verursachen. Einige glutenfreie Brote oder Backwaren enthalten auch Zuckeralkohole wie Sorbit oder Mannit als Süßungsmittel und Feuchthaltemittel. Und die sind auch dafür bekannt, dass sie im Darm schlecht absorbiert werden und zu Blähungen, Bauchschmerzen und Durchfall führen können. Wenn du jetzt normalerweise keine glutenfreien Brote isst, dann könnte dein Verdauungssystem erstmal noch ein bisschen überfordert sein und sich an diese spezifischen Zutaten gewöhnen müssen. Das heißt, wenn du da plötzlich eine Änderung drin hast, sei es jetzt zum Beispiel mehr Ballaststoffe, kann ja auch sein, oder schwer verdauliche Inhaltsstoffe, dann kann das kurzfristig zu Blähungen führen, bis sich das Verdauungssystem angepasst hat, was normalerweise auch relativ bald funktioniert. Eine weitere Frage, wenn wir bei Mehl bleiben, ist, ob Reismehl eine gesündere Alternative ist, auch wenn man keine Unverträglichkeit hat. Reismehl kann gesünder sein, also vor allem Mehl aus Vollkornreis. Das hat mehr Ballaststoffe und enthält zudem noch Magnesium und Vitamin B6. Ist außerdem hypoallergen, das heißt, es enthält keine Allergene und ist somit auch nicht potenziell kritisch, aber es ist nicht pauschal gesünder. Vor allem, wenn man jetzt Vollkornweizen oder andere glutenhaltige Getreidesorten vergleicht mit dem Vollkornreismehl, gibt es da wirklich kaum Unterschiede. Die dritte Frage ist, ob häufiger Seitankonsum zu einer Glutenunverträglichkeit führen kann. Und nein, auch wenn man jetzt Seitan, das ist ja im Prinzip pures Gluten, isst, dann entwickelt man nicht automatisch eine Unverträglichkeit. Wenn man jetzt aber super viel davon isst, dann kann es Verdauungsprobleme wie Blähungen oder Durchfall auslösen. Und das könnte zum Beispiel daran liegen, dass der Verdauungstrakt damit etwas überfordert ist, weil das ja auch nicht ganz aufgenommen, aufgespalten kann vom Körper. Eine Frage, die ich auch häufig bekommen habe, ist, warum entwickelt sich eine Unverträglichkeit gegen Gluten? Und die genaue Ursache für die Entwicklung einer Glutenunverträglichkeit, insbesondere Zöliakie, ist komplex und multifaktoriell, weil es spielen sowohl genetische als auch umweltbedingte Faktoren eine Rolle. Hier kommen die wichtigsten Gründe erstmal und Mechanismen, die zur Entstehung einer Glutenunverträglichkeit führen. Und da ist ein ganz wesentlicher Faktor die genetische Prädisposition. Denn Menschen, die an Zöliakie leiden, die tragen fast immer bestimmte Gene und die nennen sich HLA, DQ2 und DQ8. Und ungefähr 30-40% der Bevölkerung haben die Gene, aber nur etwa 1% davon entwickeln tatsächlich eine Zöliakie. Das bedeutet, dass genetische Veranlagung notwendig ist, aber nicht alleine ausreicht. Und wie ich ja schon gesagt habe, es spielen auch noch Umweltfaktoren eine Rolle. Das bedeutet, dazu zählen Infektionen im frühen Leben, denn bestimmte virale Infektionen wie zum Beispiel das Rotavirus oder Adenoviren, die könnten das Immunsystem sensibilisieren und zur Entwicklung von Zöliakie beitragen, indem sie die Entzündungsreaktionen im Darm auslösen. Das Mikrobiom spielt auch eine Rolle, weil das Gleichgewicht vor allem der Mikrobiota im Darm bei der Regulation des Immunsystems wichtig ist und Veränderungen im Mikrobiom, zum Beispiel durch Antibiotika, Infektion oder eine ungesunde Ernährung, können die Barrierefunktion des Darms schwächen und zu einer stärkeren Immunreaktion auf Gluten führen. Es gibt auch noch Ernährungsfaktoren in der Kindheit. Früher wurde ja angenommen, dass die Einführung von Gluten in der frühen Kindheit einen Einfluss auf die Entwicklung von Zöliakie hat. Aber neuere Studien zeigen, dass der Zeitpunkt der Glutenexposition keinen starken Einfluss hat, ob sich jetzt eine Zöliakie entwickelt. Aber dennoch können Ernährungsgewohnheiten die Entwicklung der Krankheit beeinflussen. Hier sei aber auf jeden Fall gesagt, dass nur weil das Darmmikrobiom jetzt ein bisschen aus dem Gleichgewicht geraten ist, man früher im Leben auch eine Infektion hatte mit dem Rotavirus oder Adenoviren oder auch die Ernährungsfaktoren in der Kindheit eine Rolle spielen, bedeutet nicht zwingend, dass man auch eine Glutenunverträglichkeit oder sogar Zöliakie entwickelt. Es gibt auch noch die sogenannte Hygienehypothese, die gibt es für alle möglichen Dinge. Und in dem Fall besagt sie, dass die Zunahme von Autoimmunerkrankungen einschließlich der Zöliakie in modernen Gesellschaften möglicherweise mit einer erhöhten Hygiene und einer geringeren Aussetzung gegenüber Mikroben, also Bakterien, Viren und so weiter, in der Kindheit zusammenhängt. Das heißt, ein weniger stimuliertes Immunsystem in der frühen Kindheit könnte dazu führen, dass das Immunsystem später auf harmlose Proteine wie Gluten überreagiert. Da ist halt die Frage, diese Hygienehypothese, stimmt das? Es kann stimmen. Stimmt es? Es kann nicht stimmen. Also man ist sich da wirklich noch relativ uneinig, gerade was jetzt die Umweltfaktoren betrifft. Aber es gibt trotzdem Hinweise, dass vor allem diese genetische Prädisposition mit den Genen HLA, DQ2 und 8 eine Rolle spielen, wenn sich die Zöliakie dadurch entwickelt, was allerdings nur bei 1% der Betroffenen, die diese Gene in sich tragen, der Fall ist. Und kommen wir jetzt noch zu der letzten Frage, die ich ja eben auch schon öfter angeteasert habe, und zwar, wie streng muss man sich wirklich bei Zöliakie ernähren? Und die spezifische Frage, die dazu kam, ist, kann man zum Beispiel beim Schwenken, und das fand ich sehr witzig, weil ich gehe davon aus, dass es eine Saarländerin ist, denn Schwenken ist, glaube ich, so ein Saarland-Ding hier. Also, kurzer Exkurs. Schwenken bedeutet im Prinzip Grillen auf einem Schwenkgrill. Das ist ein Rost quasi, der auf 3 Stelzenbeinen steht und in der Mitte so hin und her schwenkt. Und Schwenker ist aber auch das Fleisch, also das, was gegrillt wird in dem Moment. Kurzer Exkurs, finde ich ziemlich witzig, dass explizit das genannt wurde. Aber jedenfalls kann man zum Beispiel beim Schwenken die gleiche Gabel nehmen, die auch Brot berührt hat. Und da ist es ja, wie ich eben auch schon gesagt habe, wichtig, dass bei einer Zöliakie extrem streng glutenfrei ernährt werden muss, da bereits einfach kleinste Mengen Gluten diese Immunreaktion auslösen können und die dann die Dünndarm, Schleimhaut und sowas schädigen kann. Selbst wenn jetzt nur Spuren von Gluten enthalten sind, dann können Beschwerden verursacht werden und vor allem, und das ist das Schlimme daran, langfristige gesundheitliche Folgen haben. Und zwar kann das zum einen daran liegen, dass es Kreuzkontaminationen gibt. Das heißt, wenn glutenhaltige Lebensmittel mit glutenfreien Lebensmitteln oder bestimmten Utensilien in Berührung kommen, sei es jetzt, wie ich eben gesagt habe, im Restaurant beispielsweise oder auch zu Hause kann das sein und unterwegs. Das heißt, bei Zöliakie-Betroffenen können schon winzige Mengen Gluten, das wird ungefähr mit unter 20 Parts per Million angegeben, diese Reaktion auslösen. Bedeutet also in dem Fall, ja, wenn die Gabel vorher das glutenhaltige Brot berührt hat, dann kann sich das auf glutenfreie Lebensmittel, die man isst, übertragen. Und das allein kann schon schädlich sein. Deshalb kann man auf jeden Fall bestimmte Regeln festlegen für den Alltag, dass man zum einen separate Küchengeräte nutzt, dass man Utensilien, Oberflächen und Co. immer gründlich sauber macht, um auch Glutenrückstände zu vermeiden und am besten eigenes Brot backt und auch Aufschnitt kauft und eben diese gemeinsame Nutzung von Butter, Marmelade und Brotaufstrichen beispielsweise zu vermeiden. Bei denen ja auch zum Beispiel, und das ist halt auch was, was man vielleicht nicht ganz so auf dem Schirm hat, Brotkrümel zurückbleiben können. Also wenn man jetzt zum Beispiel das Brot bestreicht, dann noch Butter nachnimmt, dann sind ja meistens die Krümel von dem Messer, die das Brot berührt haben, dass das Brot berührt hat, dran. Und das allein kann schon sehr schwere Auswirkungen haben. Also du merkst, es ist ein sehr, sehr krasser Einschnitt, wenn man Zöliakie hat. Man muss auf sehr viele Dinge achten. Aber wenn man darauf achtet, hat man eben nahezu keine Symptome im besten Fall. Ja, das war wirklich eine sehr ausführliche Episode bisher und ich mache jetzt mal einfach eine kurze Zusammenfassung, ein kurzes Fazit, dass nochmal wirklich alles so gebündelt ist, was wirklich am allerwichtigsten ist. Es ist wichtig zu wissen, was Gluten ist, und zwar ein Klebeeiweiß, das in Weizen, in Dinkel, Roggen und auch Gerste enthalten ist und sensorische Eigenschaften als Bindemittel oder auch Trägerstoff hat. Und die in Weizen enthaltenen Prolamine, also das sind Arten von Proteinen, heißen Gliadin und Glutenin. Und auch wenn jetzt glutenhaltige Lebensmittel oft verteufelt werden, sind sie nicht per se ungesund. Vielmehr stellt jetzt Vollkorngetreide einen wichtigen Bestandteil einer ausgewogenen Ernährung dar, denn es liefert komplexe Kohlenhydrate, Ballaststoffe, Proteine, wichtige Mineralstoffe. Und eine glutenfreie Ernährung kann natürlich Verdauungsbeschwerden reduzieren, das Hautbild verbessern und Müdigkeit entgegenwirken. Aber all diese Vorteile beziehen sich auf Menschen mit einer Glutenunverträglichkeit, Weizenallergie oder Zöliakie vorrangig. Wenn du jetzt also Gluten verträgst und dieses in Form von Vollkornprodukten zu dir nimmst, dann führt das normalerweise zu keinen Problemen. Eine glutenfreie Kost hingegen kann möglicherweise zu Nährstoffmängeln oder auch Verstopfungen führen, wenn du dadurch auch unzureichend Ballaststoffe aufnimmst. Also zusammenfassend kann man sagen, wenn du dich glutenfrei ernährst, dann musst du für glutenhaltige auch glutenfreie Lebensmittel ersetzen, um die Nährstoffe aufzunehmen. Du brauchst aber, wenn du keine Erkrankung hast gegen Gluten, nicht darauf zu verzichten. Es kommt auf die Wahl der glutenfreien Lebensmittel an. Wenn du drauf verzichtest und da auch wirklich die ganze Bandbreite mit Pseudogetreide, Hülsenfrüchten, Nüsse, Samen, Obst, Gemüse und Co. zu auch wirklich drauf zurückgreifst, dann ist das Ganze kein Problem. Ich hoffe, ich konnte dir mit diesem ausführlichen Guide jetzt etwas Licht ins Dunkle bringen, wenn es um das Thema Gluten und den Gesundheitswert davon geht. Schick die Episode auch gerne an Freunde, Freundinnen und Co., die das ganze Thema auch interessiert und die vielleicht auch davon betroffen sind und manche Sachen noch gar nicht so auf dem Schirm haben. Ich würde mich auch freuen, wenn du nächste Woche wieder einschaltest und wünsche dir bis dahin noch eine gute Zeit und ganz viel Gesundheit. Deine Laura.